Der Herr sei mit euch.
Und mit deinem Geist.
Aus dem Heiligen Evangelium nach Lukas. In jener Zeit kamen einige von den Sadduzäern, die die Auferstehung leugnen, zu Jesus und fragten ihn: Meister, Mose hat uns vorgeschrieben, wenn ein Mann einen Bruder hat und stirbt und eine Frau hinterlässt, ohne Kinder zu haben, dann soll sein Bruder die Frau heiraten und seinem Bruder Nachkommen verschaffen. Nun lebte einmal 7 Brüder. Der erste nahm sich eine Frau, starb aber kinderlos. Da nahm sie der zweite, danach der dritte und ebenso die anderen bis zum 7. Sie alle hinterließen keine Kinder, als sie starben. Schließlich starb auch die Frau. Wessen Frau wird sie nun bei der Auferstehung sein? Alle 7 haben sie doch zur Frau gehabt. Jesus sagte zu ihnen: Nur in dieser Welt heiraten die Menschen. Die aber, die Gott für würdig hält, an jener Welt und an der Auferstehung von den Toten teilzuhaben, werden dann nicht mehr heiraten. Sie können auch nicht mehr sterben, weil sie den Engeln gleich und durch die Auferstehung zu Kindern Gottes geworden sind. Dass aber die Toten auferstehen, hat schon Mose in der Geschichte vom Dornbusch angedeutet, in der er den Herrn, den Gott Abrahams, den Gott Isaaks und den Gott Jakobs nennt. Er ist doch kein Gott von den Toten, sondern von Lebenden, denn für ihn sind alle lebendig. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus.
Lob sei dir, Christus.
Schwestern und Brüder, liebe Jugendliche, da haben sie sich was Schönes zusammenkonstruiert, die Sadduzäer. Sie wollen Jesus, der die Auferstehung der Toten verkündet, eben lächerlich machen vor den Menschen. Und so konstruieren sie diesen Fall mit der Frau und den 7 Brüdern. Und dabei ist zu wissen, dass es da nicht nur um die Versorgung der Frau ging, sondern vor allem um Nachkommen. Denn es war klar, in dem Nachkommen lebt der Verstorbene weiter. Und Jesus macht nun den Sadduzäern deutlich, dass eben, wenn wir von Auferstehung sprechen, für uns Christen das nicht bedeutet, hinterher geht alles so weiter wie in dieser Welt, nur ohne Arbeit und ohne Leid und ohne Schmerz, sondern dass Auferstehung etwas ganz anderes bedeutet. Und dass dieses Leben sich ganz anders abspielt. Und das macht er vor allem dann deutlich am Ostermorgen. Am Ostermorgen tritt er in die Mitte der Jüngerinnen und Jünger und sagt: Seht meinen Leib, so lesen wir es in der deutschen Übersetzung. Aber eigentlich steht dort im Griechischen: Seht mich in meinem wahren Selbst. Seht mich so, wie ich tatsächlich bin. Und das macht deutlich, er hat zwar einen Leib, aber er ist nicht mehr derselbe wie vorher. Und wenn wir uns Auferstehung vorstellen für uns, dann geht es nicht um ein Weiter-so, sondern es geht darum, dass wir das wahre Selbst leben, so werden, wie Gott uns von ersten Augenblick unseres Daseins an gesehen und gewollt hat. Natürlich wird es verdeckt und zugeschüttet von dem, was wir Schuld nennen, wird zugedeckt und verschüttet von dem, wo wir uns selber Druck machen, wo wir nicht unser wahres Selbst suchen, sondern das tun, was die anderen von mir erwarten, damit ich bei ihnen gut aufgehoben bin, damit ich Freunde habe, damit ich nicht aus der Reihe falle. Natürlich wird das alles zugedeckt von solchen Dingen. Aber als Christen sind wir gerufen, dass wir dieses wahre Selbst in uns entdecken und aus ihm heraus leben. Und Gott bringt dann das, wenn wir sterben, in die Ewigkeit. Weil dann gibt es keine Zeit mehr, dann gibt es keinen Tod mehr, dann ist es so für die Ewigkeit.
Und auch das macht Jesus heute im Evangelium deutlich, wenn er davon spricht, dass wir bei der Auferstehung den Engeln gleich werden. Und da meint er nicht, dass dann wir Flügel bekommen und irgendwo auf einer Wolke rumschweben, sondern Engel sein bedeutet, Bote Gottes zu sein, der ganz und gar aus der Beziehung zu Gott lebt, der sein Leben aus der Beziehung zu Gott empfängt. Und das ist unsere Lebensaufgabe, dass wir immer mehr diese Beziehung zu Gott suchen und aus dieser Beziehung heraus unser Leben gestalten. Und wie lebt und woraus lebt die Beziehung Gottes zu uns Menschen? Es ist die Liebe, die er uns schenkt. Und wir merken, dass wir da eine Aufgabe auch schon für diese Welt haben. Wenn Jesus davon spricht, dass das Reich Gottes mitten unter uns schon da ist, dann meint er genau das, dass wir aus der Beziehung zu Gott heraus die Welt gestalten und leben und so immer wieder auch die Erfahrung von erfülltem Leben machen. Wenn ich jemandem beistehe, wenn ich für jemanden halt bin, wenn ich jemandem helfe, dann spüre ich doch in meinem Herzen diese Liebe und spüre etwas von dieser Freude, die Gott für jeden von uns möchte. Wenn sich zwei Menschen einander anvertrauen und in ihrer Liebe gemeinsam in die Zukunft gehen, dann macht es in neben Streiterei, die es manchmal auch gibt, doch immer wieder auch die Erfahrung von Erfüllung. Erfüllung, die sie finden in der Liebe zum und vom Partner, von der Partnerin. Wenn wir in dieser Welt leben und aus der Beziehung Gottes heraus leben, dann setzen wir uns ein für gerechte Zustände in unserer Gesellschaft. Dann können wir auch nicht achtlos an der Schöpfung vorbeigehen, sondern wissen, dass sie uns anvertraut ist und dass wir für sie Sorge zu tragen haben. Und daraus, glaube ich, erwächst uns die Kraft, wirklich in dieser Welt Hoffnungsträger zu sein. Dass wir Hoffnung zu den Menschen bringen. Dass eben das Leid und der Kummer und die Not und das, was uns Angst macht, nicht das letzte Wort hat, sondern dort, wo wir aus der Beziehung und in der Beziehung zu Gott leben, in unserem Herzen sich eine Zukunft auftut. Jetzt überlegen wir mal, was das heute bedeuten würde. Heute, wo Angst gemacht wird vor dieser Zukunft. Heute, wo wir in der Angst leben, was wird der Klimawandel noch bringen, was wird die Ukraine, dieser Krieg noch bringen. Wo wir Angst haben, wie wird es weitergehen mit der Energie und mit unserem Energiehunger. Dass wir in diese düstere Zukunftsvision, die da oft gezeichnet wird, Hoffnung hinein. Dass wir auch die Hoffnung hineintragen, dass wir uns in der Beziehung zu Gott auch im Verhalten in dieser Welt und im Umgang mit dem, was uns anvertraut wurde, uns verändern können. Dass es nicht so weitergehen muss wie bisher. Und da ist, glaube ich, noch einer der kleinsten Schritte, wenn wir sagen, wir wollen Energie sparen und so unseren Beitrag auch als Kirchengemeinde leisten, wird der Gottesdienst hier feiern. Denn auch wenn wir noch nicht die richtige Temperatur für den Raum herausgefunden haben, wenn er leer ist, ist er kälter, wie denn so viele Menschen da sind, wir werden es entdecken und ich glaube, wir werden noch viel mehr entdecken. Denn ich glaube, dass wir, indem wir uns hier zum Gottesdienst versammeln, vielleicht nicht das Ambiente unserer Kirche haben. Aber wir haben etwas anderes. Wenigstens erlebe ich das so. Wir haben nicht drei leere Bänke und dann sitzt dort einer und dort hinten sitzt noch einer, da sitzen zwei, drei und dann reden wir von Gemeinschaft, reden von Beziehung, reden, dass wir miteinander auf dem Weg sind. Und wenn man uns aber anguckt und sieht, wie wir Gottesdienst feiern, dann denkt jeder, da sind Leute beieinander, die wollen nichts miteinander zu tun haben. Natürlich war das notwendig während Corona. Und natürlich sind wir da auch noch nicht über mehr. Aber wenn diese Pandemie dazu führt, dass wir Dichtmacher auf Abstand gehen, wenn die Krise dazu führt, dass wir Dichtmacher und auf Abstand gehen, wenn die Angst vor der Zukunft dazu führt, dass wir nur noch an uns denken und gucken, wie kommen wir über die Runde, als Einzelner, als Ort, als Land, als europäische Gemeinschaft. Wenn das die Auswirkung ist von dem, was wir gerade durchleben und wir da als Christen widerspruchslos mitmachen, dann läuft das falsch. Und damit sind wir nicht die Hoffnungsträger für die Zukunft, die den Menschen sagen, in Gott gibt es eine Zukunft und wir können gemeinsam dahin auf dem Weg sein, sondern dann sind wir genau wie viele andere auch, Boten der Selbstverwirklichung und des Egoismus. Und Selbstverwirklichung wird wirklich falsch verstanden. Wenn ich sonst von Selbstverwirklichung rede, dann meine ich, dass wir zu diesem wahren Selbst finden, wie Gott uns sieht, und dass wir daraus die Kraft schöpfen, in der Beziehung zu Gott zu leben. Wenn ich jetzt von Selbstverwirklichung rede, dann meine ich die negative Seite, nämlich dass ich und ich bin wichtig. Und diese Entscheidung, ob wir so unseren Weg in die Zukunft gehen oder so, nimmt uns keiner ab. Diese Entscheidung muss jeder für sich selber treffen und jeder muss für sich selber Frage, wenn ich aus dieser Beziehung zu Gott mein Leben gestalten möchte, wie muss ich mich dann auf den Weg machen? Amen.